Hallo, liebe Zuhörende. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge der Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe aus Hamburg. Und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe auch aus Hamburg. Und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
Andreas, wir wollen ja unserem Namen alle Ehre machen und auch mal über Meta-Themen nachdenken. Aber eins unserer Steckenpferde ist ja, dass wir über Regeln der Diagnostik, könnte man es ja nennen, häufiger sprechen und nachdenken. Wir hatten schon eine Session zu den Denkfehlern, das ja auch da reinspielt. Über Likelihood-Ratios haben wir schon gesprochen. Und heute wollen wir sprechen über die Prätest-Wahrscheinlichkeit. Das ist ja ein Begriff, der sehr, sehr wichtig ist, wenn man in den diagnostischen Prozess einsteigt, aber der wenig bekannt ist. Wir haben dazu ja im Studium überhaupt nichts gelernt, auch nicht den Umgang mit Prätestwahrscheinlichkeiten, auch nicht die Bedingungen von Testen werden ja im Studium nicht gelehrt, ne? Würde ich mal sagen.
Finde ich auch. Und wir haben aber hier mehrfach schon das Wort Prätestwahrscheinlichkeit in den letzten Folgen in den Mund genommen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen mal einmal eine ganze Folge dazu machen.
Ja, um den Begriff einfach mal klarzustellen und auch die Wichtigkeit davon. Wir wollen ja vermeiden, dass jetzt sozusagen gleich die Hälfte der Hörer aussteigt und abschaltet und sagt, oh Gott, das Thema ist mir zu sperrig. Sondern wir wollen das ja sehr praktisch machen und haben es auch gespickt mit vielen praktischen Beispielen, also die im klinischen Alltag tatsächlich ja auch vorkommen, um das Konzept, sagen wir mal, richtig schön zu illustrieren, sodass wenn unsere Zuhörenden hier aus der Folge rausgehen, dass sie mit der Prätestwahrscheinlichkeit was anfangen können, dass sie wissen, warum bestimmen wir die überhaupt oder machen uns die bewusst. Es ist ja nicht immer so, dass wir da tatsächlich irgendwie einen Rechenvorgang machen, sondern oft ist es ja auch, dass wir intuitiv sozusagen eine Prätestwahrscheinlichkeit vergeben. Was hat das zu tun mit Sensitivität und Spezifität von Tests? Für uns ist ja eine ganz extrem wichtige Frage, warum das Testen ohne vorherige Bestimmung der Prätestwahrscheinlichkeit ja sinnlos ist oder sogar gefährlich sein kann. Das sind ja alles so Fragen, die wir gerne in dieser Folge klären würden.
Und vielleicht kann man ja aber sagen, also ihr braucht weder einen Taschenrechner noch ein Geodreieck. Also es ist keine höhere Mathematik, sondern also ihr werdet sehr schnell feststellen, dass Prätestwahrscheinlichkeit ihr jeden Tag da sowieso schon mit umgeht und euch das, glaube ich, bisher vielleicht an bestimmten Punkten gar nicht bewusst gemacht hat. Zumindest uns ging es so, oder?
Ja, genau. Die meisten Diagnosen werden ja auf dem sogenannten schnellen Weg gestellt, nicht also über die Mustererkennung. Und da kommt ja nie irgendeine Zahl ins Spiel, nicht? Oder das Bedürfnis, ich muss jetzt nochmal sagen, wie wahrscheinlich diese Diagnose, sondern das ist ja so, dass wir intuitiv raushauen. Ich denke, das ist Herzinsuffizienz, wenn jemand mit Luftnot und dicken Beinen kommt.
Ja, oder jemand kommt in der Grippesaison hustend und mit Fieber. Ich kann heute Nacht gar nicht schlafen, ich muss laufend husten und habe da produktiven Husten. Da überlegt sich keiner, wie ist die Prätestwahrscheinlichkeit und brauche ich jetzt irgendeinen Test, um die Wahrscheinlichkeit noch zu steigern?
Ja, implizit muss man sagen, haben wir natürlich eine Prätestwahrscheinlichkeit festgelegt, aber die ist einfach so hoch, dass wir sagen, ich bin mir so sicher, dass das Herzinsuffizienz ist in meinem Beispiel, ich brauche keine weiteren Tests.
Ja, genau.
Aber ja, man hat sozusagen implizit hat man eine Prätestwahrscheinlichkeit festgelegt. Der System 1, schnelle Weg, wie wir ihn nennen, ist ja leider auch mal ein bisschen fehleranfällig. Da können wir noch einmal auf die Folge, die wir mit Matthias Janek aufgenommen haben, hinweisen. Das war Folge 26, wo wir über kognitive Denkfehler gesprochen haben, die im diagnostischen Prozess auftauchen. Also man könnte ja sagen, als Faustregel, je schneller wir sind, desto fehleranfälliger sind wir.
Die Kombination aus eigentlich Ungewissheit und dann schnell, die ist, glaube ich, immer ungünstig, ne?
Das stimmt. Ich finde ja ein schönes Beispiel für mangelnde Festlegung der Prätestwahrscheinlichkeit ist, wenn man auf eine sehr seltene Erkrankung testet und der Test kommt positiv aus dem Labor zurück und man ist dann überzeugt, dass die Krankheit vorliegt. Andreas, sag doch mal, warum macht ein Testergebnis allein noch keine Diagnose?
Ja, ich glaube, das hat mit einem Missverständnis, das ich gar nicht gelernt habe, lange, lange Zeit nicht gelernt habe. Ich habe immer gedacht, mit diesem Wording, das wir in der Klinik häufig gelernt haben, etwas ist bewiesen oder es ist etwas ausgeschlossen, hatte ich eine völlig digitale Vorstellung von Tests.
Mhm.
Ja, also
Schwarz-Weiß.
Schwarz-Weiß. Genau. Und so habe ich das auch in Arztbriefe geschrieben. Das ist ausgeschlossen, das ist bewiesen. Je mehr man sich damit beschäftigt, stellt man ja fest, dass ein Test, wenn er denn gut ist für das, was wir testen wollen, also zum Beispiel, wir waren eben bei der Frage von Herzinsuffizienz oder auch bei wenn wir um eine seltenere Erkrankung gucken, wir denken, jemand könnte ein Pheochromozytom haben, dann spielt ja in zwei Dinge eine Rolle. Erstens, wie wahrscheinlich ist das denn, dass der das Pheochromozytom hat? Und wie gut ist der Test, um die Wahrscheinlichkeit zu verschieben? Weil nichts anderes macht der Test. Der Test beweist nichts und schließt nichts aus, sondern er verschiebt die Wahrscheinlichkeit entweder in Richtung ist wahrscheinlicher geworden oder in die Richtung ist unwahrscheinlicher geworden.
Genau.
Und das nehmen wir aber im, also das ist uns nicht beigebracht worden, also mir hat das keiner beigebracht, dass das in Wirklichkeit so ist. Und wir haben eben unterschiedliche Situationen, wo wir dann durch Tests, also ich glaube, wir werden nachher sicherlich noch drüber sprechen, welche Tests uns besonders sicher vorkommen, wo wir diesem Problem oder diesem Fehler besonders häufig aufsitzen. Mhm. Wir haben uns ja das letzte Mal beide geoutet, dass wir in unserem Alter an einem Bluthochdruck erkrankt sind. Und also ich nehme jetzt ein Medikament und bin gut eingestellt. Das heißt, meine Prätestwahrscheinlichkeit für ein Pheochromozytom, ich vertraue dir jetzt an, ich bin vollständig beschwerdefrei, mir geht es sehr, sehr gut, ich bin völlig leistungsfähig. Was würde ein Test auf Pheochromozytom hervorbringen können? Eigentlich nur einen einzigen Sache, oder Ingo?
Also man muss ja ehrlicherweise sagen, die Prätestwahrscheinlichkeit bei dir liegt ja unter 1%.
Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt einen Test anwenden, selbst bei sehr, sehr guten Gütekriterien des Tests, Sensitivität und Spezifität, kommen da dramatisch viel mehr falsch positive Ergebnisse raus als richtig positive.
Genau, und da kommt ja genau dieser Punkt von, was du ja gesagt hast. Also niemand hat mich darauf testen wollen. Ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, mich selber zu testen. Und das hat was damit zu tun, dass wir implizit, aber nicht explizit sozusagen die Prätestwahrscheinlichkeit bei mir als jetzt Ende 50-jährigen Mann für eine ganz überwiegend uns sicher sind, das wird eine essentielle Hypertonie sein, weil die Prätestwahrscheinlichkeit für eine sekundäre Hypertonie so gering ist, ist kein Mensch auf die Idee auch nur gekommen zu testen.
Also das, was du sagst, ist alles völlig richtig. Man sollte gar nicht auf die Idee kommen, aber es passiert.
Ja.
Also ich kriege Zuweisungen, wo Patienten mir zur sekundären Hochdruckdiagnostik zugewiesen werden, wo dann draufsteht, bitte Ausschluss primärer Hyperaldosteronismus, Pheochromozytom. Bei Patienten, wenn ich die dann angucke, denke ich, ich finde die Wahrscheinlichkeit für eine essentielle Hypertonie bei diesem übergewichtigen Patienten, der hier vor mir sitzt, ist dramatisch hoch. Mhm. Ich käme gar nicht auf die Idee, jetzt auf seltene Hochdruckursachen zu untersuchen. Ich habe ja für mich, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, ich habe ja für mich so eine Heuristik entwickelt, wo ich sage, wenn jemand muss mit drei Medikamenten nicht gut eingestellt sein, also unter 140 zu 90, bevor ich überhaupt an sekundäre Hypertonien denke. Ich versuche den Teich, in dem ich fische, einzuschränken, kleiner zu machen.
Schreibst du denn in so einem Fall in den Brief, die Prätestwahrscheinlichkeit für eine sekundäre Hypertonieform ist so gering, dass ich folgende Tests nicht gemacht habe? Schreibst du das denen?
Ja.
Ja, cool. Seit kurzem lese ich ja in Arztbriefen gelegentlich mal das Wort Prätestwahrscheinlichkeit. Das kommt immer dann vor, wenn Patienten ein Kardio-CT bekommen sollen. Weil es offensichtlich einen Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses gibt, dass das Kardio-CT bei Vorliegen von bestimmten Risikofaktoren und damit sozusagen einer ausgerechneten Prätestwahrscheinlichkeit von, ich weiß die Prozentzahl
momentan. Über 15% muss das sein.
Ja, wer also eine Prätestwahrscheinlichkeit für eine KHK von über 15% hat, dann ist dieses Kardio-CT Kassenleistung.
Genau.
Und seitdem lese ich in Arztbriefen zum einen, dass die Prätestwahrscheinlichkeit so hoch ist, dass man das jetzt veranlasst hat. Oder eben auch, die Prätestwahrscheinlichkeit sei so niedrig, dass man im Moment kein Kardio-CT machen würde. Das ist zum ersten Mal, dass ich irgendwie sonst über Prätestwahrscheinlichkeiten informiert worden bin.
Ja, das stimmt. Und es gibt dann verschiedene Scoresysteme. Also natürlich hat auch die ESC dazu eine Meinung, mit denen du diese 15% oder mal diesen Wert berechnen kannst.
Mhm. Aber da sieht man, finde ich, schon mal gerade schon im ersten Schritt, wie wichtig es ist, sich mit Prätestwahrscheinlichkeit zu beschäftigen und dann eben sich den Test zu versagen. Ich glaube, der Reflex ist ja groß. Ich kenne das bei mir auch. Also Patienten werden geschickt mit der Frage, der Patient hat viel Durst, hat der einen Diabetes, er bitte OGTT, oraler Glukosetoleranztest. Mal davon abgesehen, dass der Test nicht gut ist, also qualitativ nicht gut ist, muss man sagen, wenn man dann mit den Leuten redet, dann reicht ein einziger Blutzucker, der muss nicht mal nüchtern sein, und der ist dann in der Regel 82. Und die größte Differentialdiagnose an der Stelle ist, da kommen ganz in aller Regel kommt der etwas überspannt wirkende Menschen eher jüngeren Alters zu mir, das ist fast immer eine psychogene Polydipsie. Ich habe noch keine einzige Situation in dieser Situation erlebt, wo die einen Diabetes hatten. Häufig kommen die sogar schon mit einem Blutzucker von dem zuweisenden Kollegen oder der Kollegin, der normal ist, manchmal sogar mit einem HbA1c und dennoch mit der Frage, ich soll ein UGT machen, ob der einen Diabetes hat. Und da schreibe ich auch, die Prätestwahrscheinlichkeit für einen Diabetes ist so niedrig, die war insbesondere jetzt mit dem Vorliegen von einem normalen Blutzucker, dass weitere Tests nicht erforderlich sind.
Da fällt mir ein, wenn Sie Durst bekommen und eine Polydipsie haben, dann müsste doch eigentlich Zucker im Urin zu finden sein.
Auch das. Aber
also, um mal einen ganz einfachen, simplen Test einzuführen.
Aber irgendwo außerhalb der nephrologischen Welt und so einer Welt, ich glaube, dass die Nephrologen und ich hätte, glaube ich, gesagt, die Diabetologen an zweiter Stelle, wir sind, glaube ich, die Weltmeister im Urinstickse machen, also Urologen ganz bestimmt auch. Aber an sich ist, also bei meinen Patienten, die lassen sich problemlos irgendwie, glaube ich, 2 Liter Blut abnehmen, aber Urintest ist nicht sexy. Also ich muss immer wieder dafür werben und denen erzählen, wie wertvoll der Urintest ist. Aber da muss man drum ringen. Blut kriegt man leicht.
An dieser Stelle spoilere ich einmal. Ich hatte eine sehr ertragreiche letzte Woche in der Praxis und habe für uns 3, oder für dich ist das ja, ne? Für dich 3 neue Fälle generiert mit extrem spannenden Sachen, die wir in den nächsten Monaten werden wir die hier verarbeiten.
Du meinst, ich soll jetzt schon ein bisschen nervös sein?
Nein, ich spoilere auch für unsere Zuhörenden, es sind wieder spannende Sachen passiert und es gab wieder Probleme zu lösen. Dann sag doch mal, Andres, was unterscheidet denn die Prätestwahrscheinlichkeit von der Prävalenz einer Erkrankung?
Der Unterschied zwischen Prävalenz und Prätestwahrscheinlichkeit ist, dass die Prävalenz in aller Regel ja ein Maß ist für eine riesige Gruppe. In aller Regel sogar die Gesamtbevölkerung. Mhm. Also ich habe in der Vorbereitung mal geguckt für Prävalenz für Brustkrebs. Die Lebenszeitprävalenz für Brustkrebs bei Frauen ist ungefähr 13%, habe ich rausgefunden. Mhm. Vor uns sitzen ja aber nicht alle Frauen, sondern vor uns sitzt ja eine bestimmte Patientin, die zum Beispiel eine positive Familienanamnese hat, wo Mutter oder Großmutter einen Brustkrebs schon hatten und die vielleicht jetzt einen Knoten tasten. Ab dann ist die Prätestwahrscheinlichkeit, bevor wir jetzt einen Test machen, eine völlig andere als die in der Gesamtbevölkerung. Das heißt, die Prätestwahrscheinlichkeit ist im Prinzip, ich sag mal sowas, die Prävalenz dieses Menschen, der vor einem sitzt oder der Gruppe, zu der dieser Mensch gehört.
Also wir würden sagen, die Prätestwahrscheinlichkeit ist sehr stark individualisiert auf den Patienten, den wir gerade vor uns haben. Also da spielt natürlich die Epidemiologie der Erkrankung eine Rolle, aber auch zum Beispiel das Setting, in dem wir eine Erkrankung sich abspielt, also Krankenhaus oder Praxis, haben ja unterschiedliche Prätestwahrscheinlichkeiten für bestimmte Erkrankungen. Weiß nicht, sowas wie Lungenembolie oder so. Ne? Das ist in der Praxis viel seltener als im Krankenhaus. Ne? Das Alter des Patienten, das Geschlecht, die Risikofaktoren, die er mitbringt. Ne? Alles diese Faktoren spielen ja dann in die Prätestwahrscheinlichkeit rein.
Ja, und die kann eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Und deswegen lohnt es sich sehr, sich vor einem Test über zwei Dinge Gedanken zu machen. Das eine ist, wie hoch ist denn die Prätestwahrscheinlichkeit für eine bestimmte Erkrankung? Und die zweite Frage ist ja, welcher der Tests ist denn gut geeignet, diese Prätestwahrscheinlichkeit, also wenn wir sagen, wir möchten gerne in Richtung Beweis oder wahrscheinlicher machen der Erkrankung, dann brauchen wir einen Test, der das auch leisten kann. Ja, und wenn wir das übersetzen in das der heutigen Folge, ja, die Differentialdiagnose ist eine andere, weil die Prätestwahrscheinlichkeit für die unterschiedlichen Erkrankungen einfach sich so unterscheidet.
Sich völlig verändert.
Ja, genau. Und du dann eben auch einen völlig anderen Test brauchst.
Dann sag doch mal, warum brauchen wir eigentlich eine Prätestwahrscheinlichkeit, bevor wir loslegen mit dem Testen?
Ja, also wir sind ja, glaube ich, beide Freunde, dass wir haben schon mal darüber gesprochen. Wir haben in der Folge, wo wir über deine Hüfte gesprochen haben, haben wir über Likelihood Ratios gesprochen. Mhm. Du hast das ganz zu Beginn ja schon mal erwähnt, auch heute in der Folge. Und wir mögen ja Likelihood Ratios. Die Likelihood Ratio ist ja eine Qualität, die ein Test hat. Nämlich die Frage, wie stark kann der Test, egal ob er positiv oder negativ ausfällt, wir haben Beispiele gleich noch dafür, wie stark verändert er die Prätestwahrscheinlichkeit? Aber das können wir ja nur überlegen und uns intellektuell überlegen oder rechnen, wenn wir uns vorher festgelegt haben, wie hoch ist denn die Prätestwahrscheinlichkeit?
Unser Ausgangspunkt sozusagen.
Unser Ausgangspunkt, den brauchen wir, weil nochmal bei dem Beispiel jetzt, wo wir uns sehr sicher waren, also Luftnot, vielleicht sogar eine bekannte KHK und dicke Beine, Ja, das ist Herzinsuffizienz. Was soll da für ein Test, welcher Test soll diese hohe Prätestwahrscheinlichkeit relevant erschüttern? Mhm. Oder eben andersrum, der N50er mit einem Medikament gut eingestellten Bluthochdruck. Und jetzt kommt ein bisschen erhöhte Metanephrine zurück. Wie doll soll denn dieser Test jetzt die Wahrscheinlichkeit für ein Pheochromozytom erhöhen? Mhm. Da muss man vorher sagen, wie unsicher oder wie sicher waren wir uns denn vorher?
Vorher.
Und genau. Wenn die Prätestwahrscheinlichkeit, du hast ja gesagt, die ist unter 1%, da passiert nicht viel, selbst wenn der Test positiv zurückkommt.
Und er unfassbar gute Sensitivität und Spezifitäten hat. Ne?
Genau, das kommt noch dazu. Auch das ist der nächste Punkt, wenn wir vielleicht sogar irgendwann nochmal ganz isoliert über Tests reden. Aber auch das ist das Problem, dass der ein großer, dass wir, glaube ich, sehr falsch einschätzen, wie gut unsere Tests sind.
Und dann lass uns doch mal vorstellen, die Likelihood Ratios, die Skala, wie die sich verschieben. Das ist ja im Prinzip, ich sage ja immer so ein bisschen flapsig, das ist wie so ein Lautstärkeregler, den man nach rechts und nach links schieben kann an seiner Stereoanlage und dann hat man irgendwie, dann wird das Testergebnis wird lauter oder es wird leiser.
Genau, da haben wir ja, glaube ich, wir denken beide an dieselbe Grafik an der Stelle und die müssen wir, glaube ich, einmal hier ein bisschen erzählen. Wir haben hier schon mal erwähnt und das wirklich geniale Buch von Stephen McGee, Evidence-Based Physical Diagnosis. Der ein ganzes Buch nur darüber geschrieben hat, wie wir also nicht mit technischen Tests, sondern mit physikalischer, körperlicher Untersuchung wir Diagnosen stellen können. Und der arbeitet ganz intensiv mit Likelihood Ratios und der hat so eine ganz schöne Skala aufgemalt, die bei jedem Test dasteht. Und ich glaube, die müssen wir einmal erzählen. Ingo, willst du die mal schildern, wie die aussieht?
Ja, nicht, also das ist eine Skala. Der Mittelpunkt der Skala ist die 1 und das bedeutet in der Terminologie der Likelihood Ratios, wenn ein Test eine Likelihood Ratio von 1 hat, dann verändert er die Prätestwahrscheinlichkeit nicht. Und wenn man dann den Lautstärkeregler nach rechts schiebt, dann wird der Test immer lauter. Die Posttestwahrscheinlichkeit wird höher. Mhm. Ich finde immer das Tolle an, ich bin ja selber kein großer Rechner, das finde ich ja irgendwie immer umständlich, mich dann dahin zu setzen und irgendwie einen positiven, prädiktiven Wert oder sowas auszurechnen. Das ist so bildhaft mit einer Zahl sehr schön erfassbar. Und die Likelihood Ratios geht dann von 1, keine Änderung, über 2, 5 und 10. Damit wird die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung immer lauter. Und man kann dem auch eine Prozentzahl zuordnen. Also ist die Likelihood Ratio 2, dann steigt die Posttestwahrscheinlichkeit um 15% zur Prätestwahrscheinlichkeit. Ist die Likelihood Ratio 5, dann sind es 30%. Und ist die Likelihood Ratio des Tests, den wir anwenden, 10 und er ist positiv, dann steigt die Posttestwahrscheinlichkeit um 45%. Mhm. Und genauso geht es immer ins Negative. Ist, wenn es von 1 sich die Likelihood Ratio halbiert auf 0,5, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit, dann die Posttestwahrscheinlichkeit nimmt um 15% ab. Bei 0,2 um 30 und bei 0,1 um 45%. Die Wahrscheinlichkeit, die wir vorher als Prätestwahrscheinlichkeit vergeben haben, ist dann entsprechend niedriger und die Erkrankung wird unwahrscheinlicher. Und so kann man sich, ich finde, man kann sich sehr, sehr schön, es gibt dann auch in dem Buch tolle Tabellen, wo die Likelihood Ratios genannt sind, kann man aber mittlerweile, glaube ich, auch über Open Evidence erfahren.
Ich habe mal ein schönes Beispiel mitgebracht aus dem Buch, um das sozusagen, das, was du gerade so schön erklärt hast, einmal ein bisschen zu illustrieren. Und zwar von der Behandlung vom diabetischen Fußsyndrom. Mhm. Das ist ja was wir bei uns auch intensiv machen. Und eine ganz wichtige Frage, wenn der Patient mit dem Ulkus kommt, und das ist nicht nur so ein bisschen oberflächlich, für uns ist immer eine ganz entscheidende Frage, könnte eine Osteomyelitis mit einer Rolle spielen? Weil das sozusagen das Management total verändert, es verändert das Risiko. Also Patienten mit einer Osteomyelitis, bei denen heilt die Wunde nie im Leben zu. Die musst du antibiotisch behandeln. Wenn es blöd kommt, muss man sie sogar chirurgisch behandeln. Also ein wichtiger Punkt für uns. An dieser Stelle hat er sozusagen die Zahlen rausgesucht für die Likelihood Ratio für den Test Probe to Bone. Also wir gehen in die Wunde mit einer, entweder einer kleinen Sonde oder unserer Pinzette typischerweise. Und dann ist die Frage, haben wir Knochenkontakt? Kommen wir auf was Hartes, Kratziges?
Du landest auf was Hartem.
Was Hartem oder tun wir das nicht? Mhm. Und da muss man sagen, dass die Likelihood Ratio für ein positives Probe to Bone ist 6,4. Das bedeutet
ziemlich
so
hoch.
Ziemlich hoch. Also das verändert die Prätestwahrscheinlichkeit zur Posttestwahrscheinlichkeit um gute 40%. Mhm. Und andersrum, wenn die Probe to Bone negativ ist, dann ist die Likelihood Ratio davon 0,2. Das heißt, es geht 30% in die andere Richtung. Mhm. Und damit ist dieser einzelne Test extrem wertvoll. Mhm. Aber auch da muss man sich vorher überlegt haben, wie wahrscheinlich ist das denn? Also wie ist denn meine Prätestwahrscheinlichkeit? Ja. Aber ich sag mal so, ich bin in der Prätestwahrscheinlichkeit bei Osteomyelitis, das ist häufig so eine, ich sag mal aus dem Bauch, 50-50-Situation. Also ich denke, die Prätestwahrscheinlichkeit des Ulkusiten ist ein bisschen belegt, es geht ein bisschen tiefer, als wir eigentlich wir uns wohlfühlen. Ich würde sagen, zu 50% ist die Osteomyelitis wahrscheinlich. Und wenn wir dann einen positiven Knochenkontakt haben, dann sind wir bei über 80%, sind wir bei 85%. Mhm. Und das, finde ich, reicht völlig an Sicherheit schon aus, um zu sagen, hier brauchen wir ein anderes Regime, wir brauchen jetzt ein knochengängiges Antibiotikum zum Beispiel. Oder auch ein Röntgenbild.
Ja.
Und andersrum auch, wenn ich den Knochen nicht erreiche und ich denke, es sind vorher 50% und es gehen 30% runter von der Prätestwahrscheinlichkeit, sind wir bei 20%. Dann haben wir ein gutes Maß und wir können abwarten.
Aber es ist ein tolles Beispiel dafür, wir erreichen ja selten 0 und selten 100% in unserer diagnostischen Sicherheit, sondern wir müssen ja immer mit Restungewissheiten leben. Wir finden ja, sagen wir mal, 80%. Ich erinnere mich an dieser Stelle an dieses Modell von Cassira und Porker. Weißt du noch, die sozusagen den diagnostischen Strahl zwischen 0 und 100 aufgeteilt haben und haben darunter sozusagen haben eine Schwelle festgelegt für Testen und eine Schwelle festgelegt für Behandeln.
Ja.
Und sie sagen, dass wenn die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung 0 oder nahe 0 ist, soll man keine Diagnostik machen. Das heißt, man erreicht nicht die Testschwelle. Wenn die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung sehr hoch ist, dann bin ich rasch über der Behandlungsschwelle. Und eigentlich macht Testen nur Sinn im Raum zwischen der Testschwelle und der Behandlungsschwelle. Nun kann man das nicht so festlegen, dass man sagt, ja, also wenn die Erkrankung, weiß nicht, 10% wahrscheinlich ist, dann fange ich erst an zu testen. Und wenn ich 80%, dann fange ich an zu behandeln. Das hat ja auch was zu tun mit zum Beispiel, wie schwer ist die Erkrankung? Also wenn jemand zum Beispiel ins Krankenhaus kommt und man hat den Verdacht auf eine Meningitis, dann ist die Behandlungsschwelle natürlich schon relativ rasch erreicht, weil man sonst irgendwie Schäden in Kauf nehmen würde. Ja. So, also die verschiebt sich, aber das ist im Prinzip sozusagen, bewegen wir uns ja in diesem Raum. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht dafür. Eine 35-jährige Raucherin, seit 5 Tagen Husten und Auswurf, hat eine Tachykardie von 105. Wie hoch schätzt du die Prätestwahrscheinlichkeit für eine Pneumonie ein bei dieser Patientin? Sie ist nicht im Krankenhaus, sie ist im ambulanten Bereich.
Also ich würde mal schätzen, die Prätestwahrscheinlichkeit liegt ungefähr bei 60%.
So hoch, würdest du sagen? Okay.
Ich würde sagen, relativ hoch.
Die Literatur sagt, sie ist deutlich niedriger. Okay. Sie sagt, ja, nur so 30-35. Weil sie im ambulanten Bereich ist. Also sie ist nicht ins Krankenhaus damit gegangen. Mhm. Aber sie ist in einem Bereich, wo man sagen würde, okay, die ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, ne, aber es ist noch nicht die Beschwelle erreicht, wo ich behandeln würde, ne, sofort. Das heißt, sie ist in einem Bereich, wo wir testen würden. Der Test ist ein Röntgenbild. Das Röntgenbild ist positiv. Mhm. Also zeigt ein Infiltrat. Mhm. Wie verändert das die Posttestwahrscheinlichkeit?
Ja, es erhöht die Posttestwahrscheinlichkeit natürlich.
Ja.
Und jetzt ist die spannende Frage, und das ist eben der Punkt, ne? Also da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf. Also ich habe offensichtlich die Prätestwahrscheinlichkeit überschätzt.
Ja,
also
du bist nicht allein.
Nein, ich weiß, ich bin nicht alleine. Das ist haben wir, glaube ich, noch eine Arbeit dazu. Da haben sie mit ganz vielen Kollegen untersucht und festgestellt, dass die schief liegen. Also ich habe die überschätzt. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, und das ist ein entscheidender Punkt, ne? Wenn die Prätestwahrscheinlichkeit, ich habe 60 gesagt, die Datenlage sagt 30%. Und jetzt sagen wir mal, das macht vielleicht eine Veränderung in der Posttestwahrscheinlichkeit, das Röntgenbild von, sagen wir mal, weitere 30%. Dann ist ja natürlich die Frage, wenn das so wäre, also ich hau den jetzt mal raus, dass das vielleicht um 25% oder 30% die Posttestwahrscheinlichkeit verändert, ist natürlich die Frage, ob ich dann bei 55 oder bei 85% lande, in meiner Vorstellung, wie denn die Prätestwahrscheinlichkeit war.
Ja, genau. Ich habe unterschiedliche Daten gefunden zum Nutzen des Röntgenthorax. Mhm. Ich habe gefunden Zahlen zwischen 35% und 60%.
Oh.
Das heißt also, wenn wir sagen, vorher sie hatte 30, dann landen wir so bei 65 bis 90, sage ich mal. Mhm. Und das ist ja die Frage, brauchen wir jetzt einen weiteren Test? Also man könnte sich ja vorstellen, CRP oder so wäre noch was einem weiterhelfen würde. Oder ist die Behandlungsschwelle erreicht? Wir machen keine weiteren Tests, sondern behandeln. Das wäre ja dann die Frage, die man sich beantworten würde.
Das stimmt.
Und das, da hängt ja sicherlich auch damit zusammen, wie krank kommt der Patient vor, ne? Wie gut halte ich jetzt aus, dass ich noch einen weiteren Test mache, wenn ich, oder jetzt kriegt sie einfach das Antibiotikum und fertig ist. Mhm. Ne? Aber sozusagen dieses Modell, finde ich, wir verhalten uns ja ganz oft so. Ne? Wir verhalten uns ja ganz oft so, dass wir sagen, okay, jetzt ist eine Schwelle erreicht, dass wir behandeln. Ich finde, wir machen uns oft diese Testschwelle, also dass wir sehr unwahrscheinliche Erkrankungen, dass wir gar nicht danach suchen, das machen wir uns nicht so bewusst. Ne? Ich glaube, wir neigen sehr, wir sind sehr laborgläubig und auch sehr gläubig, was bildgebende Verfahren angeht. Mhm. Da habe ich immer das Gefühl, sag mal, viele unserer Kollegen denken, die Wahrheit kommt eigentlich bei diesen Untersuchungen raus.
Ne? In die Gruppe der Kollegen habe, ich muss mich auch einreihen. Ne? Ich finde, es gibt ja Dinge, die halten wir unberechtigterweise für nicht so gute Tests, nämlich zum Beispiel Anamnese und körperliche Untersuchung, die in Wirklichkeit sehr gut sind. Aber wenn ein Foto kommt,
ist doch die reine Wahrheit.
Das ist die reine Wahrheit. Ich habe ein schönes Beispiel für dich, das ist der Fall, den ich in dieser Woche ausgegraben habe. Das wird dein nächster. Da ist auch ein Foto zurückgekommen bei einem Patienten, bei einer Patientin, die wegen was ganz anderem im Krankenhaus war. Und das hat sofort so in die Richtung, ging es plötzlich im Galopp geradeaus, ohne dass drüber nachgedacht worden ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Suggestion von Bildern. Die ist sehr stark. Ich habe ja eine Zeit lang mal überlegt, ob ich Radiologe werden soll, habe Radiologie PJ auch gemacht. Ich finde das faszinierend, ohne Menschen aufzuschneiden, in Menschen reinzugucken. Mhm. Deiner Frau ist das ihr Beruf, noch nicht als Radiologin. Ich finde das faszinierend, das kann ich so. Aber eben, ich kann mir vorstellen, dass eine Maschine einen falschen Wert misst. Aber ich kann mir eigentlich nicht so gut vorstellen, dass es intellektuell herausfordernd, dass auf einem Bild was zu sehen ist, was da in Wirklichkeit nicht ist. Oder was nicht das ist, für was es zu sein oder scheint.
Was du es hältst.
Also es ist irgendeine Raumforderung, aber es ist eben doch nicht Krebs, sondern es ist ein Gefäß oder irgendwas. Das kann man sich viel schwerer vorstellen. Ich glaube, die Stufen von Röntgen zu CT zu MR potenzieren diesen Effekt nochmal, dass man glaubt, dass ja die Ortsauflösung ist doch heutzutage so hoch, das muss doch stimmen. Mhm. Und ganz doll geht's los mit Histologie, die habe ich auch lange Zeit für sehr sicher gehalten.
Und dann kommen diese Studien, wo ein Präparat verschiedenen Leuten vorgelegt worden ist und man plötzlich sieht, da sehen verschiedene Pathologen, sehen da unterschiedliche Dinge drauf.
Genau, also von daher, genau, also auch das ist sozusagen diese Vorstellung, dass die Tests sehr zuverlässig sind. Aber deswegen finde ich auch, also wir müssen ja, nochmal, wir verdienen daran kein Geld, ne? Aber dieses Buch von dem Stephen McGee, das kann man auch in Deutschland beziehen, auch wenn es auf Englisch ist, der eben sozusagen das gesamte Konzept ist aufgebaut auf körperlicher Untersuchung. Mit exzellenten Daten, wo man auch zum Thema auch Pneumonie, also auch Score-Systeme spielen eine Rolle, ne? Well-Score bei der Lungenarterienembolie. Also die sind da alle, das sind auch für ihn klinische Tests, sind es ja auch. Also ist ein Teil davon ist ja körperliche Untersuchung. Und das ist so wertvoll, man braucht dann, glaube ich, einfach auch weniger technische Untersuchungen.
Ja, seitdem wir über Likelihood Ratios sprechen und jetzt gerade in der Vorbereitung dieser Folge, ich habe das Gefühl, unser Gesundheitssystem ist verdammt auf Action Bias und Überdiagnostik ausgerichtet. Da können wir vielleicht nochmal eine getrennte Folge zu machen, mit ein bisschen mehr Fleisch dran. Aber dieser Gedanke beschlich mich immer wieder, als ich mich hiermit beschäftigt habe, nochmal intensiver.
Ja.
Dann lass uns doch mal kommen zu dem Punkt, wie gut sind wir denn eigentlich im Einschätzen der Prätestwahrscheinlichkeit? Was würdest du denn sagen?
Ich habe ja ein praktisches Beispiel dafür geliefert, wie schlecht wir darin sind. Aber ich weiß, dass du in der Vorbereitung hast du eine Arbeit gefunden, wo das einmal systematisch untersucht worden ist. Und da ist das rausgekommen, was mir auch gerade passiert ist. Erzähl doch mal, was das für eine Arbeit ist und was die untersucht haben.
Es gibt diese Public Health und Epidemiologie-Mediziner, die machen solche Untersuchungen. Und ich habe eine Arbeit aus 2021 gefunden. Ich glaube, wir verlinken sie unten auch.
Mhm. Die ist frei verfügbar, ne? Die ist offen.
Ja, genau, dass alle sie angucken können. Und da ist eine Untersuchung gemacht worden mit 550 Medizinern in verschiedenen Ausbildungsstadien. Also die waren sowohl Assistenzärzte in der Facharztausbildung, wie aber auch schon auf Oberarztniveau. Und sie hatten aber auch dabei einige Physician Assistants und Nurse Practitioners. Also diese Stufen, die es bei uns, ich glaube Physician Assistant gibt es mittlerweile bei uns. Nurse Practitioners noch nicht. Also sag mal, verschiedene Ausbildungsniveaus sind zu Standardsituationen gefragt worden. Nicht? Und die Standardsituationen waren ambulant erworbene Pneumonie, kardiale Ischämie, eine positive Mammographie und Harnwegsinfekt. Das waren die Situationen, Ich kann vielleicht nachher noch ein bisschen erzählen, wie genau die Situation war, weil das natürlich wichtig ist für die Ergebnisse, die rauskamen. Und im zweiten Schritt sollte dann, nachdem die Prätestwahrscheinlichkeit eingeschätzt worden ist, sollte dann nach einem positiven oder negativen Test, sollte dann die Posttestwahrscheinlichkeit festgelegt werden. Mhm. Und was meinst du, was kommt da raus?
Ich würde mal sozusagen anhand meines eigenen Beispiels sagen, dass die Prätestwahrscheinlichkeit überschätzt worden ist.
Genau.
Dass die Veränderung sozusagen des Tests zur Posttestwahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch überschätzt worden ist. Also man war sich zu Beginn schon sehr sicher und man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Diagnose vergeben und hat dann auch noch gedacht, dass der Test diese Wahrscheinlichkeit auch nochmal stärker verändert hat, als er sie in Realität tut. Das ist also meine Vermutung.
Das ist genau so, ist die Zusammenfassung. Und da kommt, also das Beispiel der 35-jährigen Patientin mit der Pneumonie ist aus dieser Arbeit. Und das ist so, dass bei der Anamnese, die ich dir eben gegeben habe, ne, 35-jährige Raucherin, seit 5 Tagen produktivem Husten mit Auswurf, Fieber von 38,9, Tachykardie, da haben alle Ausbildungsniveaus gesagt, die Prätestwahrscheinlichkeit ist 80%.
Noch höher als ich.
Deutlich höher. 80-85% haben die gesagt. Ne? Das ist ja so, wenn wir das überlegen, dass man denkt, warum wollten die denn überhaupt noch einen Test?
Ja, das ist ja eine spannende Frage. Ich weiß nicht, hast du das eigentlich vorhin gesagt, bei diesem schönen Modell von Cassira, wo ist denn deren Schwelle zur Behandlung?
Habe ich zwischen den Zeilen habe ich gesagt, na, die legen natürlich keine harten Zahlen fest. Mhm. Also es gibt Rechenmodelle dafür, das ist mir wieder viel zu kompliziert, sondern die sagen natürlich,
sympathisch.
Die sagen natürlich, dass sozusagen abhängig ist von der Schwere der Erkrankung und der Nebenwirkungen, die man zu befürchten hat.
Na klar, du würdest den Verdacht auf Meningitis eher behandeln, als tut man sich schwer mit abwarten.
Und bei einer Chemotherapie, da bist du irgendwie zurückhaltender, weil der Angst vor den Nebenwirkungen und solche Geschichten. Das verschiebt natürlich diese Schwelle immer, deswegen kann man nicht eine einzige Prozentzahl nennen. Aber bei dem Pneumonie-Beispiel habe ich gedacht, Leute, wenn eure Prätestwahrscheinlichkeit schon 80-85, wozu braucht ihr überhaupt noch irgendein Röntgenbild oder irgendwie oder ein CRP? Ne? Das ist doch eigentlich schon die Schwelle, wo ich sagen würde, das reicht mir. Jetzt kriegt sie das Antibiotikum. Ne?
Ich glaube, wir tun uns ja total schwer, nicht zu testen. Und zwar in beide Richtungen. Also sowohl, wenn es darum geht, was wahrscheinlicher zu machen, als was unwahrscheinlicher zu machen. Und ich habe zu diesem, wir können nicht testen oder wir halten das schwer aus, habe ich auch nochmal ein kleines Patientenbeispiel mitgebracht. Ich habe erlebt, wir haben damals eine Patientin, die wir auch im Kurs vorgestellt haben, die habe ich behandelt. Das war eine Patientin, die ist 32 Jahre jung und hat einen Typ 1 Diabetes und macht eine intensivierte Insulintherapie, kommt damit gut zurecht. Trägt so einen Glukosesensor. Sie wacht nicht auf, sondern in der Nacht erleidet sie einen generalisierten Krampfanfall. Ihr Lebenspartner kriegt das mit, er verabreicht ihr Glucagon. Damals ist das noch gespritzt worden, heutzutage geht das als Nasenspray. Und der Krampfanfall sistiert, der Blutzucker geht nach oben und man kann nachher im Sensor sehen, sie hat zu dem Zeitpunkt, als sie generalisiert gekrampft hat, hatte sie einen Blutzucker von 25 Milligramm pro Deziliter, das sind 1,4 Millimol pro Liter. Also richtig, richtig niedrig. Mhm. Es kam nachher raus, sie hatte sich verschätzt und hatte versehentlich die doppelte Dosis Basalinsulin gespritzt. Mhm. Die kommt ins Krankenhaus. Und die Frage ist jetzt, brauchen wir jetzt einen Test? Die Frage, die die Patientin umgetrieben hat und offensichtlich auch das Krankenhaus, nämlich die Frage, ob sie eine Epilepsie hat. Mhm. Und jetzt ist die Frage, braucht diese Patientin ein EEG, Ingo?
Also man würde ja sagen, man muss jetzt die Prätestwahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer genuinen Epilepsie festlegen. Mhm. Du sagst, sie ist jung.
Sie ist 32.
Sie ist 32. Ne? Sie hat eine Risikoerkrankung, ne, mit einem Diabetes, der zu Hypoglykämien führen kann. Sie hat wahrscheinlich bisher noch nie einen Krampfanfall gehabt.
Nein, also sie hatte auch mal Blutzuckerwerte, die nicht so niedrig waren, aber sie hatte noch nie eine Unterzuckerung mit Bewusstlosigkeit.
Kein Schädel-Hirntrauma und keine Hirnblutung oder irgendwie so Risikoerkrankungen, die sowas dann auch machen. Das hat sie ja alles nicht.
Das heißt, alles gar nicht.
Das ist also ihre Prätestwahrscheinlichkeit ist niedrig. Mhm. Also soll ich eine Zahl sagen?
Sag mal, eine Zahl.
5%.
Ja. Wären wir doch jetzt bei diesem Cassira-Kauper-Modell, wären wir doch an der Stelle, das ist unterhalb der Testschwelle.
Testschwelle, ja.
Aber das ist schwierig, dem zu widerstehen, ist offensichtlich schwierig. Was haben die Kollegen gemacht? Die Kollegen im Krankenhaus haben ein EEG gemacht und haben zur Patientin bei der Entlassung gesagt, machen Sie mal nach Entlassung noch mal ein ambulantes EEG. Und dann war sie beim Ambulant, ne? Dann, wie das so ist. Einer macht das natürlich, was der Nächste gesagt hat. Dann war sie ambulant beim Neurologen. Der hat ein EEG gemacht und hat gesagt, wir machen mal ein Schlafentzug-EEG. Und dann rief sie mich völlig aufgelöst an. Was ich dann gemacht habe, ich die ganzen Befunde zusammengesammelt, den Brief aus dem Krankenhaus und übrigens die original befundeten EEGs habe ich bekommen. Sowohl aus dem Krankenhaus als auch von dem niedergelassenen Neurologen. Und alle EEGs waren von den Kollegen, es waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwei, waren alle als Normalbefund klassifiziert.
Und warum hat sich keiner getraut zu sagen, das ist normal?
Weil ich eben glaube, dass wir haben diesen Reflex zu verhindern, also wir haben diese Angst, jemandem zu sagen, dass er was nicht hat. Mhm. Wir möchten nichts übersehen und deswegen testen wir, wo wir nicht testen sollten. Und selbst wenn der Test dann unauffällig zurückkommt, haben wir noch so einen Reflex, dass wir sagen, wir erklären den trotzdem nicht für gesund. So, und ich glaube, die beste, also dafür haben wir ja eine ganze Menge von Beispielen auch gesammelt in den letzten Jahren für uns. Es gibt Situationen, da ist die beste Methode, gar nicht erst zu testen. Wenn einer einmal anfängt, ist es noch viel schwieriger, wieder aufzuhören.
Ja. Du bringst dich in Zuchtzwang.
Ja, genau.
Und dann kommt irgendwas raus, ne? Trapped by incidental findings, ne? Sagen wir immer so schön. Dann kommt irgendwas raus, ne? Was nichts mit dem Primärfall zu tun hat. Ne? Und schon bist du in der nächsten Diagnostikspirale gefangen. Ne? Ja, da hat ein Hörer übrigens, hat uns eine Mail geschrieben und hat seinen Ausbilder zitiert, der da ganz salopp gesagt hat, wer viel misst, misst viel Mist. Das ist vielleicht eine Verkürzung.
Ich kenne das als Spruch von den Physikern.
Ah, okay.
Aber der gilt hier wahrscheinlich auch. Du hast ja was Geniales rausgefunden. Wir waren jetzt ja eben in der Situation, wo man sagt, den Test hätte man lieber gar nicht machen sollen mit dem EEG. Und du hast ja eine Liste gemacht, die ich total genial finde. Die hat auch ein Akronym von 10 Tests, die sie lieber nicht machen sollten. Oder Situationen, in denen sie den Test lieber nicht machen sollten. Ich finde, das solltest du uns unbedingt nochmal vorstellen.
Mit Akronymen kann man sich Sachen immer gut merken. Nee, und ich habe ein Akronym gebildet, das heißt Bettkasten. Das T ist durch ein D, ne, deswegen spricht man es weich. Ne? Aber es natürlich
Bettkasten so, mit D, ne?
Ein Bettkasten mit D, ne, das sollte es werden. Nicht? Und habe 10 Tests da reingepackt, die man nicht anfassen sollte bei niedriger Prätestwahrscheinlichkeit.
Finde ich super, die Liste. Erzähl doch mal, was da drin steht. Wofür steht B, Ingo?
Borrelien-Serologie ohne ein Erythema migrans.
Ja.
Das ist ja
ein Klassiker.
Ne? Keine Entzündungswerte bei banalen Infekten bestimmen, also CHP oder Senkung oder sowas. Das ist das E. Das erste T ist Troponin ohne ACS-Verdacht. Man hat ja jetzt das Gefühl, dass Troponin eigentlich zur Eingangsroutine in allen Notaufnahmen gehört mittlerweile.
Definitiv.
Es gibt natürlich die Situation, wenn man sagt, man muss ein ACS sicher vom Tisch haben, damit eine gefährliche Erkrankung ausgeschlossen ist, okay. Aber nicht, wenn jemand einfach so vom Baum gefallen ist und kommt in die Notaufnahme, dann bitte kein Troponin bestimmen. Mhm. Das nächste T ist für Tumormarker als Screening-Untersuchung. Das ist unfassbar gefährlich. Die sind ja so auch schon so schlecht in Sensitivität und Spezifität. Und wir fischen in einem großen Teich nach seltenen Erkrankungen. Nicht? Da produzieren sie mit großer Sicherheit Falschpositive, wenn sie Tumormarker zum Screening benutzen.
Da kann ich vielleicht einmal zitieren, hat eine Kollegin mir erzählt aus der Onkologie in einer Universitätsklinik, hat ihren Chef zitiert, der an der Stelle gesagt hat, kein Tumormarker-Terrorismus. Also er hat das noch sehr geschärft.
Dann kommt das K von Kasten, ist Kernspinn bei Lumbago ohne Red Flags. Also man muss schon wirklich eine Lähmung haben oder eine Hypästhesie oder sowas haben, nicht um wirklich, ne? Sonst finden sie sehr, sehr viele Bandscheibenvorfälle, die auch Leute haben, die sie einfach so von der Straße ziehen. Auch da gibt es Studien, dass die in einem hohen Prozentsatz Bandscheibenvorfälle haben. Und das sagt ihnen dann gar nichts, wenn jemand Rückenschmerzen hat. Also bitte nur, wenn sie wirklich eine segmentale Ausfallzeichen haben, dann machen. ANAs ohne Verdacht auf eine Autoimmunerkrankung. Die sind häufig falsch positiv, insbesondere je älter wir werden.
Mhm. Ein Klassiker, weil das einfach im Labor so mit drin ist. In irgendeiner Art von Rheumalabor erlebe ich auch immer wieder.
Das S von Kasten ist Screening-Labor ohne konkreten Verdacht auf eine Erkrankung. Ich denke, das wird nochmal eine eigene Folge wert sein, dass wir über diese Check-up- und Screening-Untersuchungen sprechen. Es gibt wenig bis keine Evidenz, dass Patienten davon einen Nutzen haben. Das D von Kasten sind die D-Dimere ohne Weltscore bei Verdacht auf Lungenembolie. Dedimere sind sehr, sehr empfindlich und die, ich sage mal so schön, die sind wie Rauchmelder und piepen sehr leicht los und zwar nicht nur bei Feuer, sondern auch wenn du deinen Toast nur zu lange im Toaster gelassen hast, dann piepen die auch. Ne? Und bei einem Patienten mit einem hohen Weltscore, da ist es so, dass das Piepen, das muss man ernst nehmen. Nicht? Aber wenn die Prätestwahrscheinlichkeit niedrig ist, dann war es wahrscheinlich nur der Toast, der zu lange drin war. Ne? Ergometerbelastung bei Patienten mit niedrigem Risiko für KHK ist das E von Bettkasten. Die Kardiologen machen kaum noch Ergometerbelastungen. Insbesondere bei Frauen sind die Ergebnisse häufig falsch positiv. Mhm. Und als letztes habe ich das N von Bettkasten sind Nor- und Metanephrine ohne die typische Trias bei Diagnostik auf Pheochromozytom. Das haben wir ja auch schon mehrfach angesprochen. Man darf nicht einfach eine Screening-Untersuchung auf Pheochromozytom, weil dann ganz klar ist, dass sie mehr Falsch-Positive produzieren, als sie Richtig-Positive produzieren. Und dann haben sie das Problem, dass sie das ja wieder endlos wegkontrollieren müssen.
Ja, ich finde das ein sehr schönes Akronym. Das werden wir auch als Datei zur Verfügung in den Shownotes zur Verfügung stellen. Also jetzt haben wir sozusagen nicht nur Tante Pia, sondern auch noch den Bettkasten.
Ja, dann lass uns doch mal so langsam zum Ende kommen. Ja. Wir haben ja jetzt viel geplaudert. Was würdest du denn sagen, gibt es eine Möglichkeit, wie man das üben kann, eine Prätestwahrscheinlichkeit festzulegen? Wir müssen ja sagen, das ist ja nichts, was uns intuitiv leicht fällt.
Nein, absolut nicht.
Nicht, sondern das ist ja wirklich ein bewusster kognitiver Prozess, dass man sich zwingen muss, sozusagen sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist eines der wesentlichen Hindernisse in unserer täglichen Arbeit, dass wir sind ja auf schnelle Entscheidungen gepolt. Und das Überlegen, was habe ich denn hier für einen Patienten vor mir sitzen und was für eine Prätestwahrscheinlichkeit vergebe ich, das ist ja, sag mal, das bringt den diagnostischen Prozess ja immer einmal zur Verzögerung, zum Anhalten und man muss sich Gedanken machen, ne, und dafür ein bisschen Zeit. Und das fällt uns ja schwer. Das möchte unser Gehirn ja nicht. Unser Gehirn schüttet Belohnungshormone aus, ne, wenn wir sofort die Diagnose
wissen. Quick and easy, mag es gerne. Also wir haben uns beide jetzt mit dem Thema sehr beschäftigt. Ich glaube, dass es total hilft, bevor man irgendeine externe Evidenz noch zu Rate zieht, einmal für sich die Zahl aufzuschreiben, die man selber das Gefühl hat. Also zum Beispiel in dem Beispiel, was du vorhin hattest, wo du mich gefragt hast, ich muss meine 60% aufschreiben. Und dann ist meine Erfahrung, was sehr gut funktioniert ist, die klinische Situation einmal bei Open Evidence reinzuschreiben und nach der Prätestwahrscheinlichkeit zu fragen.
Ja, ne? Und das geht ja mittlerweile so schnell.
Das geht mittlerweile wirklich, wirklich schnell. Mhm. Also ich habe leider vor kurzem mal die Erfahrung gemacht, da war irgendwie Open Evidence, war irgendwie, weiß ich nicht, müde oder viele von euch haben gleichzeitig Fragen gestellt. Da erhielt ich die Nachricht, im Moment sei er sehr beschäftigt, er könne nicht antworten. Da habe ich schon gedacht, okay, irgendwann kommt die Bezahlschranke, die ja bestimmt kommt.
Also ja, sie kommt sicher.
Das Ding ist zu gut, als dass das kostenlos bleiben kann. Aber das ist ein sehr gut, der wägt das sehr gut ab und erklärt, warum die Prätestwahrscheinlichkeit er sie so einschätzt. Und das ist ja sozusagen immer was, wo man dann, ich sag mal, dann überprüft man sich selber und hat selber was dazugelernt. Und man muss ja sagen, in vielen Situationen ist es ja so, dass viele Entscheidungen sind doch in unserem Alltag immer wieder ähnlich. Ne? Also hat der eine Pneumonie, hat der eine Lungenembolie, kann das ein akutes Koronarsyndrom sein? Hat der,
oder bei dir, nicht mit der Probe to Bone. Nicht?
Ja, also, genau. Hat der eine Osteomyelitis? Genau. Aber der Punkt ist, man muss die eigene Zahl aufschreiben, ehrlich. Man ist ja ganz unter sich, es sieht ja kein anderer anders als hier. Und dann gucken, was kommt denn wirklich dabei raus? Weil dann hat man was gelernt.
Das finde ich eine tolle Idee. Dass man, sag mal, sich selber, ist natürlich auch toll, wenn man so wie wir beide oder mit Matthias das nutzen, dass wir dann Fälle gemeinsam diskutieren und daran was lernen. Nicht? Aber vielleicht hat nicht jeder so ein Umfeld, nicht, wo man vertrauensvoll auch mal seine Fehler eingestehen kann.
Ich glaube, es ist häufig, gerade in großen Kliniken sind es häufig ein kompetitives Setting. Aber das ist was man am Ende, natürlich ist das total nett, wenn man das mit einem Kollegen oder einer Kollegin besprechen kann, so wie wir das können oder auch wie du das mit Matthias kannst. Aber man kann es trotzdem selber lernen, aber man muss eben einmal tapfer sein und vorher sich eine Zahl auf den Zettel schreiben und die dann durchstreichen.
Nee, ja, und man muss ja ehrlicherweise sagen, wir haben es auch so gelernt, wir haben es nicht von Lehrern. Ne?
Ja.
Es wird nicht gelehrt, wie wir überhaupt ans Testen rangehen, nicht? Sondern es wird nur gesagt, ne, kreuzen Sie mal die große Latte an. Ne?
Und ich finde, wenn man dann noch im Kopf behält, diese Vorstellung, dass es eine Testschwelle gibt, also dass es sich erst lohnt zu testen, wenn überhaupt eine gewisse Schwelle überschritten ist, wo auch immer die jetzt im konkreten Fall liegt, du hast natürlich recht, das ist sehr unterschiedlich, ich sag mal, nach der Gefährlichkeit auch der Erkrankung oder der Geschwindigkeit, mit der was passieren muss. und sich dann noch im Kopf hat, dass es dann auch noch eine Behandlungsschwelle gibt und dass man ja eigentlich, wenn man in dem Bereich ist, man ist oberhalb der Testschwelle, aber unterhalb der Behandlungsschwelle, dass man jetzt auch noch einen Test suchen muss, der so gut ist, dass er das in die richtige Richtung verschiebt.
Na, dass er dir wirklich einen Zugewinn bringt.
Ne? Ja. Und der kann ja in beide Richtungen gehen. Auch das muss man nochmal sagen. Auch das finde ich bei den Likelihood Ratios gerade in dem Buch von dem Steve McGee sehr spannend, weil es sind immer auch Tests dabei, die die Prätestwahrscheinlichkeit reduzieren. Und das ist ja häufig wertvoller,
ja,
als sozusagen noch mehr auf die gleiche Schippe. Und auch da sind es wieder Tests, die man miteinander kombinieren kann. Es gibt dann Situationen, wo der eine Test kommt zurück und der macht plus 30% und der zweite Test kommt zurück und der macht minus 25%. Dann sind am Ende nur plus 5% übrig geblieben.
Ja.
So, also das ist, damit mit dieser Likelihood Ratio bei den Tests zu arbeiten, das und auch danach kann man übrigens Open Evidence sehr gut fragen und der hat dazu eine Antwort.
Und wir beide haben uns ja committed und haben gesagt, dass wir beim Üben helfen wollen.
Ja.
Und wollen jetzt in den nächsten Folgen, wenn wir Fälle diskutieren, immer eine Prätestwahrscheinlichkeit richtig ausweisen. Nicht?
Also, genau.
Nicht? Also wir machen das ja schon so ein bisschen, indem wir sagen, wir machen nach Tante Pia drei Differentialdiagnosen und vergeben dann Prozentzahlen für, wie wahrscheinlich ist Nummer 1, 2, 3. Nicht? Aber wir werden jetzt nochmal explizit sozusagen uns festlegen und das auch als Prätestwahrscheinlichkeit kenntlich machen.
Ja, und einfach uns auch gegenseitig fragen. Der es weiß, der den Fall vorstellt, kann dann den anderen korrigieren, dass wir sozusagen das einfach mit aufnehmen.
Dann fasse ich mal zusammen,
ja,
was wir heute erreichen wollten. Wir wollten euch mit dem Konzept der Prätestwahrscheinlichkeit in Berührung bringen, haben dabei rausgestrichen, dass wir das ja eigentlich schon implizit machen, auch wenn wir gar nicht so bewusst eine Prätestwahrscheinlichkeit festlegen, dass wir die Abschätzung der Prätestwahrscheinlichkeit für extrem wichtig halten, für die Anpassung der Posttestwahrscheinlichkeit. Wir haben das Konzept vermittelt, dass es so ist, dass ein Test nicht eine Krankheit beweist oder sie widerlegt, sondern dass es nur um Verschiebung von Wahrscheinlichkeiten geht, dass die Krankheit wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher wird. Und dass wir da dieses schöne Bild des Lautstärkereglers benutzt haben an der Stereoanlage. Unser Gehirn ist nicht dafür ausgelegt, Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen. Aber das ist schon viel zu komplex. Wir möchten gerne schnelle Entscheidungen haben und gern schnell weiterkommen. Es bedarf einer aktiven Anstrengung, dass man einmal im diagnostischen Prozess eine kurze Synkope einbaut und sagt, ich muss mich einmal resetten und gucken, wie hier die Prätestwahrscheinlichkeit ist. Das sogenannte Bayesche Denken, so nennt man das, wenn man das eine Prätestwahrscheinlichkeit festlegt und mit einem Test dann die Posttestwahrscheinlichkeit bestimmt. Dieses Bayesche Denken ist überhaupt nicht intuitiv und es muss richtig aktiv geübt werden. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch an das differenzialdiagnostische Denken. Das ist nicht in jeder Situation nötig. Oft sind wir mit Mustererkennung und mit dem schnellen Weg sind wir auch richtig. Sehr, sehr oft sogar. Aber es gibt Situationen, in denen es wirklich Sinn macht, dass man sich einmal bewusst macht, wie wahrscheinlich ist die Erkrankung, die ich suche.
Ingo, das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben einen schönen Ausblick darauf, dass wir das in den nächsten Malen machen. Und ich sage mal, wenn ihr in einem freundlichen, kollegialen Umfeld arbeitet, ist es total spannend, sich einfach gegenseitig zu fragen und zu challengen, für wie wahrscheinlich hältst du das jetzt? Und das, glaube ich, dieser Trainingseffekt, und dann bringt das auch Spaß. Also das ist ja nicht jetzt nur blöde Mathematik. Ich finde, bringt auch die Diagnostik, bringt auch noch mal einen gewissen anderen Pep, den man da so für sich auch selber reinbringt.
So was Spielerisches, ne?
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat einen Mehrwert für euch gebracht und gebt uns gerne Rückmeldungen dazu.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Dann bis dann. Tschüss.
Tschüss.